Mese oder Rock-DJ Mese, wie du dir auch gerne sagst, herzlich willkommen jetzt hier im Studio. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen tiefer in dein Leben hineinzuschauen, einen Einblick überzukommen, was du alles erlebt hast. Stell dich doch am Anfang ganz kurz vor.
Ja, hallo mal erstmal. Hallo Tim, ja. Ich bin der Marcel Blaser. Wie du gesagt hast, der Rock-DJ Mese. Ich bin in Zürich geboren und in Genf aufgewachsen und Basel. Und mein Jahrgang ist 1945. Bin in Waltenheim, Zürich Oberland.
In einem von deinen Songs, wo Wieder auf Reisen heißt, die Songs sind übrigens ja extra geschrieben worden für das CD-Projekt. In dem Song heißt, dass du ein Mensch bist, der ständig auf Reisen ist, der viel unterwegs ist. Wo hat die Reise angefangen?
Ja, ich muss kurz vorausschicken. Ich möchte auch herzlich danken der Tina, dem Chris und dem Beat und allen, die mich da unterstützt haben in den Songs, möchte ich herzlich danken. Auf den Song zurückzukommen, auf Reisen, das ist ganz logisch eigentlich bei mir, dass ich ziemlich eine mit früher Kindheit schon, mit meinen Eltern, sind wir viel auf Reisen gegangen, wir sind Zug gefahren damals, wir sind viel unterwegs gewesen. Also meine Mutter, die ist gerne mit uns unterwegs gewesen. Also es war eigentlich kein Stubenhocker gewesen, wir sind nicht der jemand gewesen, der lange ausgehalten hat daheim. Also wir sind viel auf Reisen gewesen.
Deine Eltern sind Beizer gewesen, in Genf, nachher sind sie dann auf Basel gezügelt.
Ja, genau.
Dann bist du so ins Teenie-Alter gekommen, Jugendzeit. Und das ist ja immer eine spezielle Lebensphase. Von was war die Zeit prägt damals als Jugendliche?
Also ich hatte sehr freie Erziehung. Meine Mutter hat mich nicht so erziehen. Sie haben mir viel Freiheiten gegeben. Und der Vater war auch sehr selten daheim. Und ich hatte eigentlich ein gutes Leben gehabt. Aber ich hatte natürlich keine Grenzen gehabt, gross. Oder es hat irgendwie halt einmal eine Erziehungsfrage da gewesen. Ist halt dann irgendwie, ist man halt damals ein bisschen handgreiflich geworden. Ja. Das macht man heute anscheinend nicht mehr und so. Ja, das ist halt dann irgendwie, ja, das ist halt die Kindheit gewesen, wo ich irgendwie, ja, nicht gewusst habe, wie ich überhaupt, ja, manchmal muss ich selber erziehen. Ja.
Hat dort mal die Musik schon eine Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, sicher. Also nicht gerade von der Wiege, also nicht gerade von Geburt, aber ziemlich früh auch. Also ich habe die Töne ziemlich früh aufgenommen und so. Und mit, was bin ich gewesen, 8 rum. Und ich habe angefangen, mich bewusst mit dieser Musik eigentlich zu befassen damit, ja. Aus dem Radio oder was da gespielt worden ist. Und das sind schon Berührungspunkte.
Mhm. Du hast sogar eine Band gegründet nach der Lehre, sogar zwei.
Ja.
Ihr habt alle drei Stückchen gehabt, die noch umgezogen sind damit. Ihr habt die Songs von den Stars gespielt.
Ja.
Du bist sehr viel an Konzerte gegangen als Jugendliche.
Ja.
Mehrere hundert teilweise pro Jahr.
Mhm.
Was hat die Musik für eine Rolle denn als Jugendlicher in deinem Leben gespielt?
Ja, erstens mal war es ja Faszination, dass da Leute auf der Bühne gestanden sind und Lieder sich dargestellt haben, Lieder gesungen haben und auch, je nachdem, ja, auch verschiedene Texte, ja, man nicht gewusst hat, was für Texte das, man sie nicht verstanden und so, hat man gefragt, um was. Was singen die eigentlich nicht? Dann hat er immer so gesagt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, ja, das war so ein die Devise. Und wir haben halt das angehört und so. Haben aber teilweise nicht gemerkt, dass uns das negativ beeinflusst hat. Ja, also wir haben die Lieder haben wir halt konsumiert, wie man sagt. Ja, mhm. Und wir haben auch probiert, nach dem zum Teil zu leben. Natürlich auch diese Lieder, rebellische Lieder, revolutionäre Lieder, auch Liebeslieder. Es hat alles in diesen Songs. Aber durch das, dass wir eigentlich wenig Englisch verstanden haben, haben wir halt das konsumiert.
Du bist sogar bis auf London gekommen, Hyde ja. Park. Gibt es sonst noch ein Konzert, wo du speziell geblieben ist, von diesen vielen, vielen Hunderten aus dieser Zeit? Ja.
Also 2G, die eine ist Deep Purple, die heute noch bekannt ist.
Deep Purple.
Und die zweite ist ja Creedence Clearwater Revival. Und bei der ersten Band, bei der Deep Purple, das war 1970, die haben in der gleichen Zeit sind die auf Europa-Tour gewesen und haben auch in Wetzikon gespielt. Mhm. Und ich habe dann gerade eben die Zeit, wo ich wollte Englisch lernen, bin ich auf London gegangen und habe dann die Deep Purple können schauen, auch billig, in der Royal Albert Hall für damals 7.50 Franken, ist vorstellbar, ja, okay. Und und auch Creedence Clearwater Revival, ja, ist ja heute noch eine Band, die heute noch gehört wird. Das war eine legendäre Band gewesen. Der John Fogerty ist immer noch der Bandleader, der was sie gegründet hat, ist immer noch in der Schweiz manchmal an Konzert. Legende, wie man sagt, ja. Und das sind die zwei bleibenden Konzerte, die ich in London erlebt habe, zum Beispiel, ja.
Eine wilde Zeit, eine rebellische Zeit, die du erlebt hast. Hast du irgendetwas gesucht in der Musik, bei den Stars?
Ja, es ist natürlich auch das Kennenlernen gewesen. Man war viel offener gewesen. Die Bands sind nach dem Konzert sind zu den Leuten und so und haben mit dem Dialog gehabt. Gesucht, in dem Sinn habe ich damals nichts. Ich wollte wissen, ja, wie tun die Lieder komponieren, aus welchem Gebiet, aus welchem Land und so. Das hat mich sehr interessiert, auch die Persönlichkeit von diesen Musikern und von diesen Bands. Eine Geschichte, eine Frau, die mich eigentlich noch heute noch, eigentlich noch bewegt, ist die Tina Turner natürlich, die Geschichte, die Lebensgeschichte von ihr, ja. Mhm. Unter anderem, ja.
Mhm. Also sehr bewegte Zeit, die du dort erlebt hast, wo du die auch viele Fragen gestellt hast über das Leben, auch über den Sinn vom Leben.
Ja, ja.
Wie war die Zeit rückblickend für dich gewesen? Wenn du jetzt nach vielen Jahren zurückschaust, wie würdest du die Zeit beschreiben?
Es ist so, also im Nachhinein, ich kann es nicht missen. Ich würde genau das Gleiche nochmal erleben. Also ich glaube, es war auch nicht unbedingt mein Weg gewesen. Also ich bin auf mich selbst bezogen gewesen. Es war nicht mein Weg gewesen, dass ich jetzt da weiss ich, wollte was bewegen. Ich habe natürlich nicht gewusst, in welchen Dimensionen dass ich da lebe. Das habe ich damals noch nicht realisiert und noch nicht gecheckt, ja, wie man so sagt. Ja.
Was für eine Dimension meinst du?
Ja, das eine ist eben die Welt, ja, wenn ich heute sagen darf. Und die andere ist, also die weltliche Dimension, habe die göttliche Dimension. Die zwei Sachen miteinander irgendwie zusammenzubringen, ja. Mhm. Ich habe sehr weltlich geglaubt, sehr menschlich geglaubt, sehr auch, eine gute Kinderstube gehabt, ja. Mhm. Und schnell selbstständig geworden und so weiter, ja.
Mhm. Mhm. Du bist dann im 75 ins Bündnerland gekommen, als Basler.
Ja.
Und dann hast du dort das Buch auch gelesen, von Johnny Cash.
Ja.
Vielleicht kannst du kurz sagen, Johnny Cash, für die es nicht wissen, wer ist das und was ist in dieser Zeit dort passiert? Wo bist du dort hergekommen?
Ja, es war so, ich habe im 75 habe ich mich natürlich auch ein bisschen in die rebellische, ja, man hat damals gesagt, er will keinen Job machen, nicht, und der Messe, man ist in der Hochkonjunktur, ich war ein bisschen der Behörde unterordnet, weil ich halt immer ein bisschen nebendurch gehauen, also nicht bewusst, nicht schlimm, also einfach, ich habe immer etwas anderes wollen. Immer das Gegenteil wollen, was die anderen haben wollen. Mhm. Nein, und so, ja. Und das ist dann fast, das hat dann ausgehalten und so. Und dann hat halt die Behörde gesagt, ja, wir müssen den Herrn, der Messer, der Herr Blasen, wir halt einen Ort hin tun, wo er recht schaffen wird, wo er wirklich ein richtiger Schweizer wird, mit allem drum und dran und so. Nicht? Und ich habe gesagt, ja, probieren Sie einfach. Und dann, haben sie mich halt noch immer hintun. Und so gegen meinen Willen eigentlich, ja. Ja, sie haben meinen Willen eigentlich fast wie gebrochen, oder vielleicht, ich weiß es ja nicht. Und dort ist mir dann irgendwie ein Buch in die Hand gekommen. Obwohl, dass ich ja damals auch immer Rockmusik gehört habe, hat mich eigentlich Country, der Johnny Cash kommt ja von der Country-Szene, nicht hoch interessiert. Aber das Buch, das ich in die Hände bekommen habe, der Mann in Schwarz, der Mann in Black, das hat mich irgendwie noch, der Titel und so, und habe das Buch gelesen und so. Und hat seine Lebensgeschichte ist so beschrieben, ja, dass er eben Alkoholexzess und so weiter und so fort. Vielleicht nicht so rebellisch war, aber mehr Abstürze hatte und doch auch irgendwie Gott irgendwie gefunden hat, ja, Johnny Cash, ja.
Und das ist die göttliche Dimension, wie du es vorher beschrieben hast, wie ein Thema geworden, so das erste Mal, so ein bisschen, durch das Buch, durch die Geschichte von dem Menschen, mit Johnny Cash.
Ja, es ist eigentlich fast wie eine Lösung gewesen. Ich bin da so in einer Phase gewesen, muss ich sagen, ja, da ist das Leben hat keinen Wert mehr und so. Ich kann denken, ja, wie wird das Leben beendet und warum und was und wie und keine Ahnung gehabt. Und bin dann irgendwie, ja, bin einfach die Dinge reingekommen, in das Studieren und das Überlegen. Und habe schon Begleitung gehabt neben mir, aber es ist so frustrierend gewesen. Ja, ich bin in einer schlimmen Zeit und doch habe ich nach etwas gesucht und vielleicht hat Gott dann, der Gott, wie man sagt, hat dann vielleicht da gesagt, ja, der Messe macht ist schon irgendwie in einem Ding, in einem Schlamassel oder Desaster drin, ja, dass er für mich irgendwie wie das Wort Gnade gehabt hat, ja.
Mhm. Auf dem Friedhof in Sargans ist dann auch noch etwas passiert, ein Erlebnis, wo du ins Studieren gekommen bist.
Ja.
Was ist dort passiert auf dem Friedhof?
Durch das, dass ich eigentlich zu meiner Tante, also zu dem Sargans eigentlich, ja, eigentlich eine gute Beziehung hatte. Ich war ja mit 9 schon mal bei der Tante in der Ferien und 9 war. Und dann eben 40 Jahre später, da bin ich wieder mal dort in dem Sargans und bin auf dem Friedhof und hatte dann irgendwie auch ein Kreuz gesehen dort, ein Holzkreuz, und dann habe ich den Sohn Gottes, den Jesus, angeschaut und dachte, ja, wieso ist der nicht vom Kreuz weg? Er ist immer noch dort oben. Er ist doch runtergekommen, er ist auf die Welt gekommen irgendwie. Da mal für Gedanken machen, ja. Um was geht es da? Ich glaube, das war auch Gott, der mir so Gedanken gegeben hat, eigentlich, ja.
Spannend. Im 77 hast du dann können mit Kollegen eine Rock-Disco gründen.
Ja.
Und dann ist auch noch mal etwas passiert. Es ist ein Schnittpunkt passiert. Dein Vater ist gestorben.
Ja.
Und in dieser Rock-Disco bist du immer wieder Leuten begegnet, spezielle Leute aus der Heilsarmee.
Ja.
Wie war das, die Begegnungen mit diesen Leuten?
Also wir hatten ja eine Idee gehabt. Es war ja damals fast wie eine Marktlucke. Kollege und ich haben die Rockdisco gegründet. Also wir haben einfach das einmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen und gesagt, machen den Rockdisco im Bündnerland. Obwohl das alle Leute gesagt haben, viele Leute gesagt haben, ja, nein, da wird nichts und so. Wir sind natürlich selber skeptisch sein. Gerade das Gegenteil ist passiert. Wir haben die Rockdisco eröffnet am 2. April 1977. Wir sind überrannt worden. Das war eine Zeit, in der halt die Rockszene in der Schweiz auf Aufleben hat. Und wir haben die Rockdisco eröffnet. Die ist gut gelaufen. Ja, die ist gut gelaufen. Obwohl es viele Probleme gegeben hat, halt auch mit Drogen und so weiter und so fort. Und der Besitzer halt auch immer konfrontiert war und doch auch die Rockdisco weiterlaufen lassen haben. Und in dieser Zeit auch der das Restaurantbetrieb, auch der Betrieb geführt hat, hat er gesagt, ja eben, die Heilsarmee kommen dann einmal im Monat und singen ihre Lieder und so, und dann müssen wir halt die Musikanlage abstellen, gerade einen Break machen. Haben wir das gemacht, die haben dann ihre Lieder gesungen und ich habe dann, ja, mit halbem Ohr habe ich angehört, was für Lieder, dass die singen. Und halt dann irgendwie auch, ja, die Leute halt zum Teil belächelt haben, die Lieder und so. Und doch ist es etwas gewesen, wo anscheinend sich dann später, wie ich dann würde sagen, positiv herausgestellt hat. Ja.
Also wieder auch durch Leute,
ja.
eine Begegnung, ein Fragen, Interesse wecken.
Ja.
Du bist dann ins Zürich-Oberland gezügelt,
ja.
in den 80er Jahren, ja. auf Wald, wo du heute noch wohnst.
Ja,
hast dann im Siebdruck geschafft.
Ja.
Und hast dort auch wieder, auch in Rapperswil, dann Leute aus Kirchen kennengelernt, geredet. Und sie haben dir von einer anderen Art von Rockmusik erzählt, einzelne von denen.
Mhm, ja.
Was war das für ein Sound gewesen?
Ja, das ist eigentlich noch für mich noch ziemlich, ich habe es dann auch im meisten Moment habe ich so gedacht für mich, ja, wenn ich jetzt die weltliche Rockszene angeschaut habe und die christliche Rockszene, es hat genau gleich tönt.
Also sie haben dir von christlicher Rockmusik erzählt?
Erzählt, ja, es hat gleich tönt, aber die Texte waren anders.
Okay.
Aber ich habe die nicht verstanden. Ich habe nicht so gut Englisch
Also gleiche verstanden. Verpackung, aber andere Inhalte.
Andere Inhalte, ja. Und da ist auch unter anderem ist eine Band drunter gewesen und die hat sich Petra. Ja. Und die haben so Lieder gesungen. Ein Lied ist auch auf der CD, auf dem CD-DJ-Set bei The Systems. Und auf dieser CD tut der Bob Hartmann, der Leader, also der Leadgitarrist, also der Gitarrist von der Petra, retten von einem Gott, von einem Sohn Gottes, von Jesus irgendwie, dass er auf die Welt gekommen ist und dass er da irgendwie eben Menschen eine Botschaft gebracht hat. Und das hat mich eigentlich, das hat mich gepackt. Das hat mich irgendwie gepackt, ja, die Aussage von ihm, ja. Kann man es dann übersetzen lassen. Auf Deutsch die Aussage von dem Bob Hartmann. Ja.
Wie hast du auf das reagiert, auf die Botschaft?
Ja, zum Teil Fragen, zum Teil gelassen, zum Teil eigentlich habe ich grosse Beachtung geschenkt im ersten Moment. Und dann irgendwie sind immer mehr Fragen gekommen. Dann habe ich Christen in der Rapperswil getroffen und die haben ihn irgendwie komisch gefunden und so, nicht? Weil die haben anders geglaubt als ich. Also wenn man sagt, der Lebenswandel und so. Damals, ja. Ist ja heute auch viel anders. Damals haben wir auf viele Sachen geschaut und so. Nicht? Und wegen dem Lebenswandel, ja. Zum Beispiel, ja.
Aber hast du gleich dazugehört? Dort haben sie die aufgenommen, die Leute.
Ja, und zwar, ich hatte zwar sehr viele Fragen gehabt. Ich hatte sehr viele, auch vom Alter, es war halt ein Altersunterschied, als ich dort angekommen bin. Ja, da bin ich um die 40 gewesen, habe nicht gewusst genau, wo man den Messen hin tun, in welche, in was, aber jetzt jugendlich, junge Erwachsene. Und die haben mich dort in die Jugendgruppe genommen, zum Beispiel. Ja.
Dort hast du dich wohlgefühlt, die dynamischen Leute.
Ja, eigentlich schon, ja. Ich
kann nochmal zu dem Song zurück, die Botschaft, was ist es dort gegangen? Was hat der Leadsänger von Petra gesagt? Und was hast du
gemacht? Ja, er hat geredet von Umkehr, hat geredet von irgendwie das Leben ändern um 180 Grad. Und ich sage, ja, was ist das? Wie geht denn das? Und so weiter und so fort. Ich habe das nicht so nachvollziehen können, weil ich muss sagen, rein vom Ding her eine etwas lange Leitung. Ja, und ich habe es nicht so begriffen, was er da genau sagen will. Ich habe dann das probiert, auch mit anderen Leuten, also Christen, ja, habe ich geredet und so. Ja, was sind das gemeint und wieso und warum und so. Und das dann langsam irgendwie ist dann das bewusst geworden. Alles, ja.
Und du hast dann im stillen Kämmerli für dich mit einem einfachen Gebet zu dem Jesus
gebetet. Ja, irgendwie, ja, soll kommen und soll das Leben nehmen. Es ist die Ablösung halt, ja. Das Unterordnen, ich glaube, ich tue mir heute nur im Unterordnen und vielleicht heute auch niemandem, also ihm allein. Er allein hat ja die Schöpfung und die Welt geschaffen und eigentlich sind wir direkte Bezugspersonen zu ihm, zu Jesus. Also irgendwie gibt es ja nichts zwischendurch. Also das habe ich dann langsam begriffen und habe dann auch einen Job gehabt bei der Siebdruckerei und da bin ich auch gegen den Strom geschwommen. Ich konnte natürlich diesen Leuten das Evangelium können bringen, aber da bin ich auf Granit gestossen, zum Beispiel. Also, es ist auch die ganze Kultur von uns umeinander da und ich sehe auch heute, wie es abgeht. Also, das muss man sich bewusst, ja.
Was hat sich geändert nachher in den nächsten Jahren? Es war ein Prozess sicher gewesen. Hat sich bei dir etwas geändert?
Ja, vor allem, der Sinn vom Leben irgendwie. Also ich habe da, habe ich studiert, was ist denn überhaupt wirklich Leben? Und dann habe ich auch mit dem Tod auseinandergesetzt, weil ich alle, letzten September hatte ich einen rechten Rückfall gehabt. Ich hatte Atemschwierigkeiten gehabt und bei den notfallmäßigen Spital auf Wetzikon und so im letzten September. Und die haben nichts herausgefunden und so. Ich glaube, Gott hat mir da genau gezeigt, wie es so läuft. So läuft und er ist konsequent mit mir. Er ist auch lieb, er ist alles. Aber er ist sehr konsequent mit mir umgegangen. Gesagt, du musst jeden Tag denken, dass er uns nehmen kann. Wir wissen es so, so viele Leute tun im Tag auf die Welt kommen, so viele Leute sterben. Das tagtäglich oder einfach Stunde für Stunde. Und das ist einfach, das ist mir sehr, sehr bewusst
geworden. Und neues Neues, hast du können auch Gewohnheiten vielleicht, die du hast.
Ja, so der Lebenswandel vor allem, sprich Alkoholkonsum, Rauchen, sexuelle Aktivität und. Hat es wirklich können ablegen und anlegen. Also, das habe ich ihm so gesagt. Und er hat gesagt, das ist sein Ding, das ist nicht mein Ding. Also ich bin eigentlich wirklich abhängig von ihm, also was das auch immer heisst. Also man wird ja heute viel konfrontiert mit der Abhängigkeit von ihm. Also man hört vieles.
Also wie nicht mehr abhängig von den Drogen, sondern wie abhängig geworden dann im positiven Sinn von Jesus sozusagen.
Ja.
Ist immer alles gut gelaufen nachher in deinem Leben? Alles nur noch rosa-rote Wolken?
Nein, nicht rosa-rote Wolken. Nicht irgendwie. Nein, es läuft immer noch manchmal schräg, komisch heute. Ja. Also ich glaube, solange wir da sind, auf der Welt, dieser Dimension, irgendwie wird es immer krumme Sachen geben. Ja. Auch Beziehungen und so. Also auch unter Christen gibt es halt, das weiss man heute. Also muss da auch ein bisschen irgendwie einen Weg finden, miteinander. Genau. Oder?
Wer ist Jesus für dich? So mit ein paar Worten beschrieben.
Es gibt halt eine Episode. Wir haben da mal einen Film gesehen, den Jesus-Film, der weltweit verbreitet ist. Und dann haben wir da in einer Kirche gelost und so. Und dann haben sie extra die Anlage. Und dann ist eben, wo er als Kreuz genagelt worden ist. Und das ist halt schon spezielle Emotionen. Dass man tak, tak, tak. Und dann man denkt, was läuft jetzt da ab? Sehr emotional. Also für mich ist Jesus sehr emotional, oder? Er ist eigentlich alles, also wie es ihn beschreiben. Also er ist auf die Welt gekommen, hat gewürdigt, er hat mit den Leuten und so weiter, hat der Pharisäer gesagt, wo es durchgeht, hat auch den Leuten gesagt, es werden viele zu mir kommen und er wird sagen, ich kenne euch nicht und so weiter. Es gibt verschiedene Sachen, wo man kann da Jesus nicht gerade auf ein Ding bringen, es gibt verschiedene Sachen für ihn, viele Elemente.
Viele Sachen, die dich faszinieren und...
Ja, eigentlich schon. Also, das ist so wie er, Also eben, ich sage auch immer Stunde Null und dann Ewigkeit. Also sagt man ja, also wie das auch immer probiert, das zu erklären.
Ein Song heisst auch Ewigkeit.
Aha, ja.
Von diesen zwei Songs, die geschrieben worden sind für das Projekt.
Ja.
Und dort gibt es so eine Ziele. In der zweiten Strophe, was heisst, ich habe gewonnen und verloren. Hab gekämpft, hab mich verschworen mit dir gegen den Rest der Welt.
Ja.
Mit dir meinst du Gott.
Ja.
Was ist dein Ziel? Oder für was setzt du dich heute ein? Was ist dir heute wichtig?
Ja. Wegen dem Einsetzen ist ja so, dass man ja für das Gute sich einsetzt. Für das Gute, was es auch immer heisst bei den Leuten. Ich sehe, die Menschen heute sich bewegen, wie sie sich bewegen, wohin sie sich bewegen. Man hat auch mal von mir gesagt, ich habe soziale Ordre. Das Samariter oder das Helfen. Ich habe zwar kein Helfensyndrom und so, aber ich habe es dann irgendwie im Gebet, kann ich das Gott anregen, gesagt, du siehst das und wir sehen das gleichzeitig miteinander. Wie gehen wir da vor? Also, das ist ein bisschen Das geht bei mir in die Richtung im intellektuellen Sinn.
Du tust gerne Leute begleiten und
begleiten, ja. auch fragen und man spürt auch ziemlich schnell, wo die Leute stehen, in welchem Level das sind, in welchem Niveau das sie sind, das merke ich noch ziemlich. Das spüre ich auch, ja.
Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Gibt es noch etwas, was da wichtig ist? Ganz am Schluss, zum Sagen, etwas, was da auf dem Herz liegt?
Gnade von Gott ist nicht immer nachvollziehbar, immer direkt. Und auch von den Menschen, die wir uns herum sind, die ganze Welt, die er geschaffen hat, wie er es will, wenn er es hat und wenn er es auch beschrieben hat, biblisch und so, wo er auch sagt, die Welt wird vergehen, meine Worte werden nie vergehen. So, wenn er das so sagt, ja, da bin ich auch immer noch dran an diesem Prozess, ja, dem Überlegen, ja.
Merci vielmals, Mese, für den Einblick in dein Leben.
Ja,
wir können noch lange miteinander sprechen und es gäbe noch viel zum Entdecken aus deinem Leben. Ja, ich bin mega gespannt, wie die Reise weitergeht.
Ja, ja.
Bei dir. Und ich wünsche dir noch viele erfüllende Momente mit Gott.
Ja, ist gut. Danke dir. Merci vielmals.